Lernfieber-Expedition.
Die freie Zeit in den Semesterferien ist ja immer eine gute Chance, um die Welt zu entdecken. Und das hat sich auch Lukas Brang gedacht. Er ist in der Sommerschule der Uni Köln und nach Indien geflogen und dort auch etwas alleine rumgereist. Und meine Kollegin Joyce Lee hat mit ihm über seine Zeit in Indien gesprochen.
Lukas, wie kam es eigentlich dazu, dass du nach Indien geflogen bist?
Ja, also ich habe zunächst an einer Sommerschule der Uni Köln teilgenommen. Die hat dieses Jahr zum zweiten Mal stattgefunden im indischen Himalaya. Und das ging dann los in Delhi und wir sind dann langsam ins Himalaya reingefahren. Zunächst nach Dehradun, das ist die Hauptstadt vom Bundesstaat Uttarakhand, wo es an sich nicht so viel zu sehen gibt, genauso wie in Delhi meiner Meinung nach. Und danach sind wir dann in sogenannte Hill Stations gefahren. Also das war in der britischen Kolonialzeit, waren das so eine Art Rückzugsorte für die Kolonialregierung, wo man dann im Sommer, wenn es sehr heiß war, auf höhere Höhen gefahren ist, weil es einfach kühler und angenehmer war. Und danach sind wir dann gefahren nach Haridwar und Rishikesh. Das sind sehr berühmte Pilgerorte da in der Region. Also man muss sich vorstellen, das indische Himalaya gerade in Uttarakhand ist eigentlich das religiöse Zentrum des Hinduismus in Indien. Und insofern kann man da sehr viele Sachen von religiöser Bedeutung sehen, zum Beispiel rituelle Badungen und sowas. Und danach hatte ich noch 10 Tage Zeit, um alleine weiterzureisen. Und ich bin dann aber mehr oder weniger in der Region geblieben. Einerseits, weil es sehr zeitintensiv ist, in Indien über Land zu reisen. Und andererseits, weil die Region selber auch einfach sehr viel zu bieten hat.
Also wenn man jetzt an Indien denkt, dann denkt man auch automatisch an den Taj Mahal. Hast du den gesehen?
Nein, habe ich nicht. Das war sozusagen ein Wahlteil des Programms. Wir konnten uns aussuchen, ob wir mitfahren wollen. Ich war tatsächlich der Einzige, der nicht mitgefahren ist zum Taj Mahal. Unter anderem deswegen, weil die Organisatorin Amisha Jain mir angeboten hat, dass ich stattdessen mit zu ihr nach Hause fahren kann und dort ein Familienfest feiern kann. Und das.
Ja, stimmt. Das ist eigentlich cooler als Taj Mahal, weil ich sag mal so, Einblicke in eine indische Familie bekommt man ja nicht jeden Tag. Was war das denn genau für ein Fest?
Es ging darum, dass die Schwestern jeweils von ihren Brüdern sozusagen den Segen erbitten. Und die Brüder dafür wiederum im Gegenzug den Schwestern etwas Geld zu stecken. Das war so die Perspektive, die ich als Außenstehender mitgenommen habe. Also es war ein Familienfest tatsächlich.
Also du hast eben erzählt, wo ihr mit der Sommerschule wart. Was habt ihr denn dann genau gelernt, beziehungsweise wie ist die Sommerschule aufgebaut?
Also die Sommerschule ist eigentlich eine Mischung aus Reisen und, landeskundlichen Lehrveranstaltungen. Wir hatten insgesamt 4 Lectures, also 4 Vorlesungen. Die erste war zum Thema Kolonialgeschichte Indiens und Postkolonialgeschichte. Dann hatten wir eine Vorlesung zu den geografischen Gegebenheiten da vor Ort. Und da ging es vor allem darum, was das eigentlich für eine Bedeutung hat, die Region, insbesondere die Gletscher dort und das Hochhimalaya, das ja die ganzen wichtigen Flüsse, vor allem den Ganges und die ganze Ebene darunter eigentlich speist. Und was Umweltverschmutzung in der Region für eine Rolle spielt. Und dann hatten wir noch 2 Vorlesungen, wo es um Landrechtsbewegungen geht. Das heißt um Bauernbewegungen und um Bauernaktivismus, die für ihre Landrechte kämpfen.
Ist der Ort denn dann immer, ist der Ort der Sommerschule immer der gleiche oder variiert das dann?
Also dieses Jahr war es, wie gesagt, das zweite Mal, dass die Sommerschule überhaupt stattgefunden hat. Und die Organisatorin Amisha Jain, die auch das Auslandsbüro der Uni Köln dort in Delhi leitet, die hat gesagt, dass sie sich vorstellen könnte, in der nächsten Zeit, das heißt in den nächsten Jahren, mal eine Sommerschule in Rajasthan durchzuführen. Rajasthan ist dann die Grenzregion zu Pakistan, was natürlich von landschaftlich was ganz anderes wäre, mit Wüste und Oasenstädten und so weiter. Also wen das interessiert, könnte man sich dann da auf dem Laufenden halten, was da passiert.
Vielleicht ist das ja etwas für unsere Studenten. Findet die Sommerschule dann immer am gleichen Ort statt?
Ich bin ja, wie gesagt, in der Region geblieben. Und zunächst hatte ich eigentlich vor, nur Wandertouren zu machen. Das habe ich dann auch erstmal gemacht für 4 Tage, wo es mich dann erstmals ja ins höhere Himalaya geführt hat. Also das Himalaya besteht ja aus verschiedenen Ebenen. Wir waren eigentlich mehr oder weniger in der zweiten Ebene die meiste Zeit, wo es auch noch nicht so hoch ist. Und auf der Wandertour bin ich dann aber leider höhenkrank geworden und dementsprechend habe ich das dann am 4. Tag abgebrochen und habe mich dann einfach entschieden, in Rishikesh zu bleiben.
Also Höhenkrankheit, das hört sich schon ein bisschen gefährlich an. Wie kann man sich das denn genau vorstellen?
Naja, es gibt ja verschiedene Stufen von Höhenkrankheit. Es gibt die eigentliche Höhenkrankheit, wo man dann bei sehr hohen Höhen wirklich Atemnot bekommt und das sehr gefährlich werden kann. Bei mir war es, denke ich, eher so eine Mischung aus sehr hoher Sonneneinstrahlung und vielleicht Dehydrierung und sowas. Und dann habe ich Fieber bekommen. Das hatte ich auch vorher schon mal im chinesischen Himalaya.
Oh, das ist echt ärgerlich mit der Höhenkrankheit. Aber du hattest ja immer noch ein bisschen Zeit. Was hast du dir sonst noch angeguckt?
Ich bin dann für eine ganze Woche in Rishikesh selber geblieben. Erstmal dachte ich, das würde irgendwie zu viel Zeit sein. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass das eigentlich eine perfekte Zeitskala war für Rishikesh als Ort, weil es wirklich sehr viel zu sehen gibt in der Nähe. Einerseits ist das landschaftlich sehr attraktiv, also das indische Himalaya gerade in der Region. Man kann sich das nicht vorstellen als sehr trockenes Hochgebirge, sondern es ist wirklich sehr grün und fast subtropisch, sehr warm auch im Sommer. Gerade Rishikesh liegt dann am Ganges, das heißt, der Ganges fließt dann durch dieses ja sehr sehr schöne und sehr gewaltige Tal. Und es gibt auch sehr interessante Dinge in der Gegend zu sehen. Beispielsweise, ich habe ja schon gesagt, es ist eine sehr wichtige religiöse Stätte, Rishikesh. In der Gegend gibt es zum Beispiel Eremitenhöhlen, wo dann der sogenannte Sadhus, also indische Heilige oder hinduistische Heilige, mehr oder weniger Monate oder Jahre lang in einer Höhle leben und relativ viel kiffen, muss man auch sagen.
Okay, das ist eigentlich ganz amüsant, finde ich. Was hast du dir denn sonst noch angeguckt oder was hat dir besonders gut noch gefallen?
Man muss noch dazu sagen, Rishikesh ist das Yoga-Zentrum weltweit. Das heißt, es gibt enorm viele Ashrams, wo man dann, wo teilweise die Leute für Monate hängen bleiben, um dann Yoga zu praktizieren. Das war jetzt nicht unbedingt mein Ding, ich habe es nicht gemacht, aber sehr viele machen es. Was auf jeden Fall sehr interessant ist, auch wenn man sich nicht für Yoga interessiert, ist der ehemalige Beatles-Ashram. Also die Beatles haben, ich weiß gar nicht mehr genau in welchem Jahrzehnt, für mehrere Monate dort in so einem Ashram gelebt. Und dieser Guru, bei dem die dann praktiziert haben, hat sich hinterher als Scharlatan herausgestellt und sie sind alle geflohen, mehr oder weniger. Und das ganze Gebiet, dieser ganze Gebäudekomplex wurde verlassen. Und da kann man heute reingehen und das ist enorm spannend. Dann kann man wirklich durch so riesige verlassene Häuser durchgehen und da erkunden. Und das ist sehr spannend gewesen.
Das hört sich ein bisschen an wie ein Geisterhaus, kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch wirklich so unterirdische Katakomben teilweise und Keller. Also es war schon ein bisschen gruselig auch, ja.
Jetzt haben wir recht viel von deinen Reisen an sich gesprochen. Wie sah es denn dann mit den Menschen in Indien aus? Also ganz plump gefragt, wie sind die Inder so drauf?
Ja, da muss man auf jeden Fall differenzieren zwischen Delhi, was ja das die größte Stadt war, die ich gesehen habe, und dann dieser Region im Himalaya. Im Himalaya sind die Menschen sehr viel netter und sehr viel entspannter. In Delhi sind die Menschen meiner Ansicht nach sehr, gehetzt immer und auch, sehr unfreundlich teilweise Ausländern gegenüber oder auch sich selbst gegenüber. In Rishikesh speziell sind die Leute sehr entspannt. Also es gibt ja dann immer das Wort, was man ständig hört von denen, Shanti Shanti, also sich sozusagen mal gehen lassen, alles ruhig angehen lassen, und das praktizieren die auch wirklich so.
Okay, Shanti Shanti, das kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor. Heißt es sowas wie relaxen oder chillen?
Ich weiß nicht, wo das ursprünglich herkommt von der Bedeutung her. Ich weiß nur, dass es beim Yoga immer benutzt wird. Also beim Yoga sagt man dann immer Shanti Shanti, und das übernehmen die dann auch so in die Alltagssprache. Und gut, wie gesagt, das Kiffen tut dann sein Übriges, glaube ich, dafür, dass die Leute sehr entspannt sind in der Region.
Also ist es denn erlaubt, in Indien zu kiffen?
Ja, soweit ich weiß, ist es landesweit überhaupt nicht erlaubt und auch teilweise, glaube ich, mit hohen Strafen belegt. In der Region wird es interessanterweise geduldet, aber aus religiösen Gründen wiederum. Also ich habe schon die Sadhus erwähnt, also diese Heiligen, die dann mehr oder weniger ihr Hab und Gut aufgeben und idealerweise in Lumpen oder teilweise sogar nackt durch die Städte ziehen und von Spenden leben. Und für die ist sozusagen das Kiffen auch eine spirituelle Praxis fast schon. Also die versuchen sich damit in höhere Bewusstseinszustände zu bringen. Insofern ist Kiffen in der Region tatsächlich toleriert, wenn auch nicht unbedingt explizit legalisiert.
Man hat immer so bestimmte Bilder über den indischen Verkehr im Kopf. Ist es denn wirklich so chaotisch, wie wir uns das vorstellen, oder vielleicht sogar noch chaotischer?
Ich würde sagen, es ist genauso chaotisch, wie man sich das vorstellt. Nicht unbedingt noch chaotischer, aber es geht auch schwer. ich bin tatsächlich auch einmal für 2 Tage in Rishikesh dann Roller gefahren und habe dann auch den Verkehr aus erster Hand erlebt. Das war witzigerweise meine erste Rollerfahrt überhaupt. Allerdings war das gar nicht so schlimm, sondern in gewisser Weise ist es gut, in Indien das Rollerfahren zu lernen, weil man sozusagen sehr intuitive Regeln hat und sich nicht unbedingt, also man muss nicht unbedingt die Verkehrsregeln an sich kennen, sondern man muss einfach nur nach Intuition und Gefühl fahren und dann geht das eigentlich relativ gut. Es wird natürlich sehr viel gehupt.
Okay, also im Endeffekt ist doch eine gewisse Ordnung im Chaos vorhanden, oder?
Ja, genau, der indische Verkehr ist so eine Art sich selbst regulierender Organismus. Das funktioniert schon alles, wenn auch niemand so genau weiß, nach welchen Regeln.
Also ich bin ja ein großer Essensfan und mich würde jetzt noch interessieren, wovon du dich in Indien ernährt hast, weil ich kenne größtenteils eigentlich nur Curry aus Indien.
Ja, es war in der Tat in erster Linie Curry. Das indische Essen ist total lecker, aber nicht sehr vielseitig, würde ich behaupten. Ich war natürlich nur in Nordindien. Nord- und Südindien unterscheiden sich nochmal sehr von der Küche, aber insgesamt ist es wirklich Curry Tag ein, Tag aus. Das kann man sich dann so vorstellen, man hat auf jeden Fall Reis, man hat Chapati, also so ein dünnes Weizenfladenbrot. Und dazu gibt es dann meistens einmal Dal, das ist eine Linsenbrühe oder ein Linseneintopf. Und dann meistens noch 1 bis 2 Weitergerichte. Und das isst man dann so mit den Händen. Aber es gibt meistens die gleichen Sachen jeden Tag.
Also es war nicht viel Abwechslung vorhanden?
Ich habe jeden Tag 2 bis 3 Mal Reis gegessen und 3 Mal Chapati und die Gerichte, die es dann dazu gab, ja. Also Curry ist ja nur eine Überbezeichnung. Und was es dann an Gerichten dazu gibt, im Einzelnen unterscheidet sich nochmal. Also eine Sache, die ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist Paneer. Paneer ist so eine Art Tofu, wobei es eigentlich in den Produktionsschritt zu Tofu noch einen Schritt zurück ist. Das heißt, man hat noch nicht das Fett aus dieser Masse entzogen. Wenn man das Fett entzieht, wird es dann zu Tofu und Paneer ist dann sozusagen ein sehr fetthaltiges Tofu, das total lecker ist. Und was ich auch sehr empfehlen kann, ist Eggplant Masala, also Auberginen in Masala Curry.
Aber eben hast du, Lukas, gesagt, dass du jeden Tag mehrmals Reis gegessen hast und auch ziemlich oft Curry. Ist dir das irgendwie nicht auf die Nerven gegangen und hast du nicht das westliche Essen vermisst?
Höchstens das Frühstück, vor allem den guten Kaffee, aber interessanterweise gar nicht so sehr. Es war dann sogar so, dass ich, nachdem ich nach Deutschland zurückgekehrt bin, das indische Essen vermisst habe für eine gewisse Zeit, was ich gar nicht so erwartet hätte vorher, weil ich nie so der Fan war von indischem Essen, aber es geht einem irgendwie sehr schnell in Fleisch und Blut über.
Okay, das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Also das heißt ja im Endeffekt, dass es dir gut gefallen hat.
Insgesamt auf jeden Fall. Wobei ich natürlich auch sagen muss, Reisen in Indien ist sehr anstrengend. Dadurch, dass wir die meisten Fahrten mit der Sommerschule gemacht haben, sind wir auch nicht so viel im öffentlichen Verkehr gefahren natürlich. Und dadurch war das alles sehr viel entspannter. Ich bin nur einen Tag wirklich selber mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Das war auf der Rückreise nach Delhi von Rishikesh. Und das ist dann schon enorm anstrengend. Also wenn man in Indien reisen möchte, würde ich wirklich empfehlen, sich wenige Orte auszusuchen und die sehr lange und intensiv zu bereisen und nicht sich zu viel vorzunehmen, weil das einfach enorm anstrengend ist in Indien.
Nehmt euch also lieber weniger Orte vor und bereist diese länger, da Reisen ja in Indien sehr anstrengend sein kann. Das ist Lukas' Tipp für eine Reise in Indien. Vielen Dank an meine Kollegin Joyce Lee. Sie hat sich mit Lukas Brang über seine Indienreise unterhalten.